Deutschland wächst der Investitionsstau in der Infrastruktur. Und mit ihm das Risiko, dass unser wichtigster Schutz gegen Klimaextreme nicht mehr funktioniert. Für die Wasser- und Abwasserinfrastruktur sind bis 2045 Investitionen von 800 Milliarden Euro erforderlich. Investitionen sind aber keine reine Ausgabe. Sie sind der Schlüssel, damit Städte und Gemeinden auch in Zukunft Starkregen, Trockenperioden und Hochwasser trotzen können. Heute sprechen wir darüber, wie viel Geld wirklich notwendig ist, wie man Prioritäten setzt und warum wirtschaftliche Analysen dabei helfen, unsere Infrastruktur sicherer zu machen. Willkommen bei Kanal Royal, dem Podcast der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Wir reden über das, was bleibt, fließt, versickert und manchmal überläuft. Wasser. Unser heutiger Gast ist einer der renommiertesten Ökonomen Deutschlands. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und jemand, der so trocken analysiert, dass man fast vergessen könnte, dass es in der Wasserwirtschaft um Nässe geht. Willkommen, Marcel Fratscher.
Vielen Dank, Frau Bruss.
Wir starten mit einer Schnellfragerunde. Herr Fratscher, was war für Sie die beeindruckendste Infrastruktur, die Sie je gesehen haben?
Oh, schwierige Frage. Ich glaube, riesige Häfen in Shanghai, riesige Hafen in Shanghai. Und als ich jung war, Anfang 20, die Petronas Towers in Kuala Lumpur. Also ein riesiges Hochhaus, das ich bisher noch nie so gesehen hatte.
Das klingt durchaus sehr beeindruckend. Die schwarze Null, Basis der staatlichen Handlungsfähigkeit oder Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland?
Die schwarze Null per se ist ein Popanz. Es ist eine Obsession, die wirtschaftlich schädlich ist. Es macht einen Unterschied, wofür der Staat Schulden macht. Es gibt schlechte Schulden, es gibt gute Schulden. Und gute Schulden sind solche, die in Infrastruktur und in die Zukunft investiert.
Klingt sehr verständlich. Kürzlich habe ich Sie mal wieder in der Tagesschau gesehen. Aber wo treten Sie lieber auf? Im Morgenmagazin oder bei Hart aber Fair?
Naja, eine Talkshow, also für mich als Wissenschaftler ist es wichtig, dass ich eben mit meinen Themen auch die öffentlichen Diskurs informiere. Deshalb macht es mir für mich schon einen Unterschied, wie viele Menschen kann ich erreichen, wen kann ich erreichen. Und die Talkshows in Deutschland werden viel geschaut und daher ist das schon ein sehr, sehr mächtiges Medium.
Da stimme ich Ihnen zu. Bisher war ich noch nicht eingeladen. Mal schauen, ob das noch kommt. Die Infrastruktur in Deutschland, überwiegend im grünen Bereich oder marode Basis für zukünftigen Wohlstand?
Marode. Deutschland hat zu lange von seiner Substanz gelebt. Wir sehen, dass seit 25 Jahren die Nettoinvestition des Staates, also das, was der Staat an neuen Investitionen tätigt, über die Abschreibung hinaus sogar negativ ist. Also es werden noch nicht mal der Wertverlust der Infrastruktur ersetzt und das erklärt mit die wirtschaftliche Schwäche in Deutschland heute.
Alles klar. Wenn Sie eine Infrastruktur-Superkraft hätten, was wäre das?
Meinen Sie mit Infrastruktur-Superkraft? Also ich glaube, das wichtigste Problem ist, dass wir bei der öffentlichen Hand nicht die Kapazitäten haben, mutig, klug, schnell, zukunftsweisend große Infrastrukturprojekte umsetzen können. Das ist vielleicht das größte Manko, das wir heute in Deutschland haben.
So, und jetzt sind wir ja bei Kanal Royal, dem Podcast für die Wasserwirtschaft. Welcher Anteil der 500 Milliarden des Infrastruktursondervermögens sollten denn in die Wasserwirtschaft fließen?
Das ist eine spekulative Frage dazu. Bin ich auch zu wenig in Ihrer Branche informiert oder kompetent? Das muss ich auch offen gestehen. Die Wasserversorgung wird in den nächsten 20, 30 Jahren für die meisten Länder der Welt mit die wichtigste Frage der Daseinsfürsorge und der Zukunftsinvestition sein. Das gilt für Länder in Afrika vielleicht noch mal mehr als bei uns, aber auch bei uns. Es ist essentiell und ich tue mich so schwer mit dieser Frage, weil mit Klimawandel, mit Wandel bei Umwelt, wir gar nicht wissen, was an Herausforderungen auf uns zukommt. Wir können das nur erahnen, dass eben die Herausforderungen deutlich größer werden, als sie heute eh schon sind. Deshalb bin ich hier sehr vorsichtig, aber dass es massive Investitionen sein müssen, das glaube ich, steht außer Frage.
Da stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. So, lassen Sie uns doch mal noch ein bisschen ausführlicher werden. Ich habe mal gelesen, dass eine Investition auch wirtschaftlich definiert werden kann als Opfer in der Gegenwart in Erwartung eines höheren Nutzens in der Zukunft. Wie können wir die Gesellschaft davon überzeugen, heute etwas zu opfern, in der Hoffnung, dass es zukünftige Generationen besser haben werden?
Kaum mit ökonomischen Argumenten, sagt der Ökonom. Denn was ist der Wert einer guten Wasserversorgung von sauberem Trinkwasser, einer gut funktionierenden Landwirtschaft für ihre Enkel, die heute noch gar nicht geboren sind? was wollen wir dem an ökonomischen Wert zuordnen? Und wir Ökonomen sagen eigentlich immer, ja, lass das den Markt mal regeln. Aber hier gibt es keinen Markt. Künftige Generationen haben keine Rechte, die sie heute einfordern können. Und deshalb kann es nur darum gehen, den Menschen bewusst zu machen, das Prinzip, das gelten muss, ist die Welt, die wir vorgefunden haben vor, egal ob sie jetzt 30 oder 70 Jahre alt sind, zumindest mal diese Qualität müssen wir auch den nächsten Generationen weitergeben. Und da zeigt sich heute, dass vor allem die Generation der Babyboomer kläglich versagt hat.
So bitter das ist, aber das merken wir ganz schön stark. Ja, seit Jahren hören wir, dass der Investitionsstau in Deutschland zunimmt, marode Brücken, veraltete Leitungen. Wie groß ist denn aktuell der Investitionsstau in Deutschland? Lässt sich das irgendwie bemessen? Und was kostet uns das Nichtstun? Wo ist der Investitionsstau am größten?
Die Summe einmal zu bemessen ist, glaube ich, schwierig. Da gibt es Berechnungen. Manche sagen, das fehlen 500 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 12% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Manche sagen, es ist ein bisschen weniger. Mein Gefühl ist, dass es deutlich mehr ist. Weil wir können ja nicht rückwärts gerichtet denken. Wir können ja nicht sagen, was hätten wir gebraucht, damit die Infrastruktur heute genauso ist wie vor 30 Jahren. Sondern die Frage muss ja vielmehr sein, was passiert in der Zukunft oder was könnte passieren? Welche Krisen können auf uns zukommen? Weißwasserknappheit, mit Grundwasser, das durch Landwirtschaft belastet ist, Extremwetter, auch bei Überflutung. Das sind ja alles Aspekte, die man mit berücksichtigen muss. Und die Summe, die wir wahrscheinlich brauchen, wird deutlich höher sein. Das heißt, wir müssen schon gewillt sein, jedes Jahr in Deutschland deutlich mehr zu investieren, als nur wieder in Anführungszeichen die Substanz der letzten 30 Jahre wieder aufzubauen. Und das ist die Schwierigkeit. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir einen grundlegenden Richtungswechsel brauchen und die Infrastruktur fit für die Zukunft machen müssen. Und das bedeutet für die nächsten 10, 15 Jahre auf jeden Fall, jetzt bin ich sehr vorsichtig, ich glaube, mehr als die 500 Milliarden Euro, die jetzt an Sondervermögen bereitgestellt wurden. Und dann sagt man, oh, das ist ja so viel. Naja, wir reden hier von knapp 1% der Wirtschaftsleistung, was wir zusätzlich an öffentlichen Investitionen bei den 500 Milliarden Euro drin haben. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wir werden deutlich mehr benötigen. Deshalb, die 500 Milliarden sind ein guter Startpunkt, aber sie sind nicht das Ende und wir müssen uns das einfach bewusst machen. Wir brauchen hier mehr Mut und deutlich mehr Geld.
Und in der Wasserwirtschaft haben wir auch noch die Herausforderung, dass wir die Systeme nicht einfach nur erneuern müssen, sondern ja auch möglicherweise umplanen, denn Klimawandel führt zu mehr Extremereignissen und Phasen mit zu wenig Wasser oder zu viel Wasser führen natürlich dazu, dass wir auch möglicherweise die Infrastruktur anders betreiben müssen, mehr Rückhalteräume schaffen müssen. Das braucht natürlich auch einen erheblichen Investitionsbedarf. Ja, die Gesellschaft spürt den Investitionsstau, gerade beispielsweise im Verkehrssektor. Hier in Berlin haben wir gesperrte Brücken, aber das ist ja auch in anderen Regionen Deutschlands so. Im Untergrund, in der Kanalisation spürt die Gesellschaft diesen Investitionsstau nicht sofort, da jahrzehntelang von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, an manchen Stellen auch bis heute nicht wahrgenommen, läuft es ja eigentlich wie gewohnt. Das Wasser fließt ab, wird abgeleitet. Aber wie können wir die Politik überzeugen, dass auch hier Investitionsstau sich angestaut hat? Die maroden Brücken in Dresden so markant sind sichtbar, aber wenn die Öffentlichkeit bzw. die Politik das Problem gar nicht merkt, wie kann hier ja der Schlüssel lauten?
Schwierige Frage. In einer Demokratie ist es ja häufig so, dass die Politik erst dann handelt, wenn die Menschen wirklich unzufrieden sind. Und so diese Idee, vorbeugend zu handeln, das ist in der Demokratie unglaublich schwierig. Heißt aber konkret, es ist wirtschaftlich eine Katastrophe, weil Infrastrukturkosten bauen sich ja nicht linear und graduell auf. Also nehmen Sie eine Brücke. Wahrscheinlich können Sie das Gleiche auch für eine Kanalisation sagen. Wenn Sie die 20 Jahre nicht warten, dann wird es teurer. Aber irgendwann kommt der Kipppunkt, wo diese Infrastruktur nur noch abgerissen werden kann und komplett neu gemacht werden muss. Und dann wird es richtig teuer und dann wird es richtig problematisch, weil dann diese Infrastruktur eine lange Zeit lang erstmal nicht zur Verfügung steht. Also hier geht viel um Transparenz, messbar, Dinge messbar zu machen. Das ist für uns in der Wissenschaft so wichtig. Nur wenn ich konkrete Zahlen und Fakten auf den Tisch lege, kann ich auch Schwachpunkte erkennen. Ich habe vor über 10 Jahren eine unabhängige Expertenkommission der Bundesregierung geleitet zur Stärkung von Investitionen in Deutschland. So hieß der Name der Kommission. Und wir haben beispielsweise gesagt, wir brauchen eine DOPIC auf allen Ebenen. DOPIC heißt, jede Kommune, jedes Bundesland, auch der Bund, muss letztlich nicht nur die Schulden, die Verbindlichkeiten erfassen, sondern auch die Vermögenswerte. Also ich muss der Infrastruktur, ob das jetzt eine Kläranlage ist, ob das eine Kanalisation ist, ob das ein Rückhaltebecken ist, ob das ein Damm ist, ich muss dem einen Wert geben, um auch zu verstehen, der Wert verfällt, weil ist lange nicht saniert worden, dann sehe ich auch, dass dass wir ein Problem bei der Infrastruktur haben. Also hier Defizite sichtbar machen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, die öffentlichen Verantwortlichen, ob das jetzt die Kommune, Land, Bund ist, eben in die Verantwortung nehmen und sagen, das müsst ihr machen, sonst kriegt ihr keine zusätzlichen Gelder, und eben auch Institutionen schaffen, die das effektiv umsetzen können. Ich weiß, es ist komplex, aber sichtbar machen, Defizite identifizieren und eine klare Verbindlichkeit, diese Infrastruktur zu gewährleisten, das sind so die Schritte, die wir machen müssen.
Häufig ist ja gerade in der Kommunalpolitik so dieses von Wahlzyklus zu Wahlzyklus, und dadurch, dass Wasserwirtschaft eben in der Regel eine kommunale Angelegenheit hat, ist häufig, wir sehen es in der Preisanpassung, diese Herausforderung, dass keiner möchte so richtig sich der Situation stellen und Wasserpreise bzw. Abwassergebühren erhöhen. Und wenn ich natürlich mir Investitionen sparen kann in Maßnahmen, die vielleicht öffentlichkeitswirksamer sind, so spüren wir in der Wasserwirtschaft die Abhängigkeit von der Kommunalpolitik. Und viele Kommunen haben klamme Kassen. Deswegen stellt sich ja auch die Frage, inwiefern ist beispielsweise Klimaanpassung, was ja Infrastrukturanpassung ist, eine Gemeinschaftsaufgabe. Inwiefern trägt eigentlich der Bund oder auch die Länder Kosten? Das sind Fragestellungen, die uns in der Wasserwirtschaft sehr beschäftigen. Wie kommt das Geld bei den Kommunen an? Und gleichzeitig, wie schaffen es Kommunen zu investieren, damit Wasserpreise und Abwassergebühren vergleichbar bleiben? Dass das Ganze nämlich sozialverträglich sein muss, ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Denn wenn am Ende ein zu großer Investitionsstau dazu führt, dass dann die Abwassergebühren maßgeblich steigen, ist keinem geholfen. Von dem her sind das Fragestellungen, die langfristig geplant werden müssen und raus sollten aus der Kommunalpolitik. Aber wenn wir so generell auch über Klimaschutz sprechen, denken ganz viele zuerst an CO2-Reduktion oder erneuerbare Energien. Aber aus meiner Sicht wird häufig übersehen, dass eine zentrale, funktionierende Infrastruktur für die Resilienz gerade im Bereich Wasser ganz, ganz maßgeblich ist. Und Infrastruktur klingt aber eigentlich immer erstmal trocken. Wie ist aus Ihrer Sicht so die Relevanz eines Schutzschirms Infrastruktur gegenüber dem Klimaschutz einzuordnen?
Vielleicht kann ich noch einmal einen Schritt zurück hin zu den Kommunen, denn das war auch damals für uns eins der zentralen Themen. Die Kommunen tätigen in Deutschland ungefähr 50%, die Hälfte aller öffentlichen Investitionen. Wir sehen zunehmend bei den Kommunen ein Süd-Nord-Gefälle. Also es gibt viele Kommunen im Süden Deutschlands, die super ausgestattet, also wirklich das hervorragend machen, Gewerbesteuereinnahmen haben und sehr gut die Daseinsfürsorge machen. Aber wir haben ungefähr 30% der Kommunen in Deutschland, die überschuldet sind, die gar nicht die Möglichkeit haben, eben neue Großinvestitionen zu tätigen. Und die zwei Punkte, die damals für uns in der Kommission wichtig waren, sind zu sagen, erstens stattet die Kommunen ordentlich mit Geld aus. Das ist immer auch bei den 500 Milliarden, kommt das zu kurz. Die Kommunen plus Länder tätigen 60% aller Investitionen, wollen aber nur 20% der 500 Milliarden Euro bekommen. Das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt, den wir realisieren, ist, bei den Kommunen es häufig an Kapazitäten fehlt. Die haben nicht die Bauämter, die Planungsinstitutionen, die sagen können, ja, machen wir sofort, setzen wir um. Da brauchen wir also deutlich mehr Kapazitäten. Wir haben vorgeschlagen, damals Beratungsgesellschaften, Planungsgesellschaften regional zu schaffen, weil eben jede einzelne Kommune das nicht machen kann. Also das sind für mich die beiden Punkte, die dann nochmal wichtig sind. Wir müssen die Kommunen komplett besser finanziell ausstatten und müssen es eben institutionell deutlich besser aufstellen. Jetzt zur Frage Klimaschutz. Ja, wie ich eben sagte, vorbeugen ist meistens besser als ex post dann versuchen, Dinge zu reparieren. Und dieses Bewusstsein ist da nicht angekommen. Und das allgemein bei Klimawandel ist in der Demokratie unglaublich schwer, weil wenn der Schaden noch nicht entstanden ist, nehmen Sie das A-Hochwasser, wo alle sagen, oh Gott, wie konnte sowas passieren? Alle fokussieren sich auf das fehlende Frühwarnsystem. Ja klar, war eine Katastrophe, aber dieses Bewusstsein mit hoher Wahrscheinlichkeit hat das etwas mit Klimawandel zu tun. Und wir müssen in der Zukunft nicht nur im Ahrtal, sondern überall gucken, wie müssen wir Infrastrukturen, gerade auch in Bezug auf Extremwetter, Wasser neu gestalten, damit dieser Schaden idealerweise erst gar nicht entsteht. Naturkatastrophen werden zunehmen, sie werden heftiger werden. Dafür ist der Zug schon abgefahren, selbst wenn wir das Klimaziel bei 1,5 Grad wo wir schon sind, halten können. Aber wir müssen eben viel stärker zukunftsorientiert denken und proaktiv Sicherungssysteme schaffen, damit eben dieser Schaden für Menschenleben, aber auch für Werte von Unternehmen, Häuser, viel besser ausgestattet sind. Wir können sicherlich gleich mal darüber diskutieren, dazu gehen auch Fragen für eine Elementarschadenversicherung. Also wer kommt für die Schaden auf? Aber das sind viele Aspekte, die wir im Augenblick nicht ausreichend auf dem Schirm haben.
In Bezug auf das Ahrtal-Hochwasser geht mir auch immer wieder durch den Kopf, dass diejenigen, die dort zu Schaden gekommen sind, jetzt nur an der gleichen Stelle wieder aufbauen dürfen, nur dann die Versicherungen zahlen, was natürlich mit Blick auf Katastrophenvorsorge etc. ganz verheerend ist, wenn ich doch weiß, dass das ein Risikogebiet ist und ich an gleicher Stelle wieder nur aufbauen kann, ist mir nicht ganz eingängig, aber gleichzeitig, wo soll das Land herkommen, wo sollen die Grundstücke ja auf einmal dann verfügbar sein? Und das sind natürlich Fragestellungen, die man in so einer Gesamtbetrachtung ja sich anschauen muss, denn wenn man am Ende nur einen Teilschaden hat, dann irgendwie wieder aufbauen könnte, damit, Sie hatten gerade schon das Thema Versicherung genannt, damit die Zahlen. So die Frage, was ist da sinnvoll? Wir beschäftigen uns mit dem Thema Hochwasser bei der DWA auch ganz elementar, bieten beispielsweise ein Audit an, dass Kommunen ja schauen können, wo sind sie an welcher Stelle wie gut vorbereitet. Und gleichzeitig ist so dieses Thema, 100-jähriges Hochwasser vorzubeugen, naja, kommt einmal alle 100 Jahre, ist so das Empfinden bei so einer Benennung, dass das natürlich auch zweimal in einem Jahr passieren könnte. Vermutet man bei diesem Begriff natürlich nicht. Aber wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass die Kommunen vor wirklich großen Herausforderungen stehen. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir denen alle einfach ihr Sparbuch wieder auffüllen und dann können die loslegen? Ich stelle mir da die Frage, welche Finanzierungsmodelle könnten denn da eigentlich helfen, dass Kommunen diesen Investitionsstau überwinden können? Und wie schaffen wir es möglicherweise? Finanzen ist das eine, aber am Ende ist es ja, Sie hatten es angesprochen, in den Verwaltungen ist gar nicht genügend Personal da. Sie hatten so ja, externe Beratungsgesellschaften angesprochen. Hat man da schon Erfahrungen in anderen Bereichen? Was könnte man sich da abschauen?
In Bezug auf die Kommunen sehe ich vier Prioritäten. Erstens Entschuldung der Kommunen. Das ist der erste Schritt. Bevor Kommunen nicht entschuldet sind, können sie meistens auch keine neuen großen Projekte überhaupt machen. Zweitens die Finanzierung der Kommunen dauerhaft auf nachhaltige Füße stellen. Das heißt, auch mehr Autonomie den Kommunen geben. Sie haben im Augenblick häufig wenig Autonomie, beispielsweise bei der Gewerbesteuer, ja, aber zum Beispiel bei Sozialausgaben nicht wirklich. Da müssen sie einfach aufkommen. Der dritte Punkt, Kommunen finanziell dauerhaft stärker vom Bund zu unterstützen, eben um diese Aufgaben besser stemmen zu können. Und der vierte Punkt ist Kompetenzen bündeln. Wir haben damals als eine der Empfehlungen der Expertenkommission die Bundesfernstraßengesellschaft vorgeschlagen, gesagt, nicht jedes Bundesland soll die Bundesfernstraßen selber managen und betreiben und Personal haben. Lass uns das doch bundesweit machen, weil dann kann man viel besser die Planung abstimmen. Das ist also schon gekommen, das war jetzt ein Beispiel. Und ich glaube, ganz ähnliche Dinge brauchen wir eben in ganz vielen anderen Bereichen. Nehmen Sie eine kleine Kommune, die vielleicht eine Kanalisation neu bauen muss oder ausbauen muss oder erweitern oder was auch immer machen muss. Das macht die Kommune vielleicht einmal alle 30, alle 50 Jahre. Wie soll da Kompetenzen haben? Und da macht es doch viel mehr Sinn zu sagen, hier gibt es eine Beratungsgesellschaft, die kann gerne in der öffentlichen Hand sein und die hat sehr viel Erfahrung. Wie macht man Planung? Wie macht man Ausschreibung? Wie geht man sicher, dass auch bei der Bauplanung dann eben mal nicht immer Tisch gezogen wird, dass die Kommunen eben nicht mit den Risiken an Risiken hängen bleiben? Das ist essentiell, damit wir eben das dann auch wirklich in die Umsetzung kommt. Klar kommt dann auch nochmal Deregulierung dazu, schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Zeiten bei Einspruchsrechten ist ja auch ein Riesenthema, dass ganz viele letztlich eine Infrastruktur oder eine Reformation, eine Renovation blockieren können mit Einsprüchen, ob das jetzt um Umweltschutz oder Naturschutz oder Anliegerrechte geht, die alle legitim sind. Aber da geht es wirklich um die Geschwindigkeit. Also ich habe jetzt mal einen Strauß von 5 Dingen aufgemacht. Aber letztlich müssen Sie alle 5 Dinge lösen. Nur dann kann es funktionieren. Wenn Sie eines der Dinge nicht lösen, sei es die Finanzierungsseite oder die Kapazitätsseite bei den Kommunen, dann wird es scheitern.
Spannender Punkt, den Sie da gerade machen, denn die Wasserwirtschaft hat durch sich verändernde europäische Gesetzgebung, durch eine neue EU-Kommunalabwasserrichtlinie jetzt gemeinschaftlich auch die Aufgabe, beispielsweise vierte Reinigungsstufen zu bauen, also Kläranlagen zu erweitern. Und da ist natürlich in der Tat die Diskussion, es gibt schon einige Kläranlagen in Deutschland, die so eine Technologie vor bis zu 10 Jahren umgesetzt haben. Und da ist Expertise, worauf habe ich zu achten in der Planung? Was habe ich nachher für Vorteile, wenn ich irgendwie gewissermaßen baue für den Betrieb etc.? Und da sind solche Überlegungen in der Tat schon da. Wie kann man jetzt die Expertise, die da ist, verbreiten? Aber so für, ich glaube, für so grundlegende Themen, wie Sie angesprochen hatten, für die Kanalisation, für die Kläranlagen generell, um Kommunen zu entlasten, das ist mir noch nicht begegnet. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Überlegung. Sie hatten gerade den spannenden Punkt gemacht, dass das auch in öffentlicher Hand sein könnte. In der Tat gibt es ja immer wieder die Diskussion, ob private Investoren stärker eingebunden werden sollten. Mir ist kürzlich eine Analyse begegnet, wie viel Vermögen eigentlich in privater Hand ist und dass das in weiten Teilen auch staatliches Vermögen übersteigt. Kaum vorstellbar, aber für Sie als Ökonom wahrscheinlich noch eher als für mich. Aber wie ist Ihre Einschätzung? Sollten private Investoren auch stärker eingebunden werden, wenn es um Infrastrukturprojekte geht, gerade um die schneller, effizienter umzusetzen? Und wie wichtig sind solche Partnerschaften dann auch zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Investoren, möglicherweise auch auf Bezug auf die Wasserwirtschaft, die ja an vielen Stellen schon mal privatisiert war, man wieder rückabwickelt. Wie ist so Ihre Meinung zum Thema private Investoren im Bereich der Infrastruktur?
Meine Position ist dazu, dass es nicht den einen besten Weg immer und in jedem Fall gibt. Und wir dürfen keine ideologische Scheuklappen haben. Auch damals in der Expertenkommission haben wir genau dieses Thema diskutiert. Und Gewerkschaften und viele andere haben gesagt, nein, ÖPP oder PPP, öffentlich-private Partnerschaften, das ist des Teufels, das darf auf gar keinen Fall passieren. Das muss alles staatlich gemacht werden. Und das halte ich für falsch, diese Position. Denn wir wissen aus vielen Beispielen, dass öffentlich-private Partnerschaften es besser können. Und der Fehler, den viele machen, die diese öffentlich-privaten Partnerschaften ablehnen, ist, dass sie sich immer nur eine Facette angucken, nämlich die Frage, wer kann es günstiger finanzieren? Und natürlich kann der Staat es günstiger finanzieren. Klar kann er sich günstiger verschulden, weil Private wollen eine Rendite sehen. Aber, und da ist es eben zu kurz gesprungen, gibt es zwei andere Aspekte. Die Frage Effizienz. Wer macht es am effizientesten, beste Qualität zum günstigsten Preis? Und die dritte Frage, die genauso wichtig ist, ist, wer gibt eben die Risiken, wenn jetzt ein Projekt teurer wird, wenn irgendetwas passiert, dass jetzt eine Umweltkatastrophe ist, irgendein anderer Unfall, irgendwelche unerwarteten Kosten, die entstehen. Und hier sehen wir, dass häufig eben die private Seite es besser kann. Eine kleine Kommune, die auf einmal realisiert, eine Infrastruktur wird viel teurer, ich habe hier riesige zusätzliche Kosten, kommt sofort in eine Schieflage. Was dann bedeutet, dass sie ganz viele andere Dinge, Schulen ausbauen oder andere Leistungen nicht mehr erbringen kann. Und deshalb brauchen wir keine oder dürfen keine ideologische Scheuklappen haben. Öffentlich-private Partnerschaften sind nicht die Patentlösung für jedes und alles. Häufig ist es eben besser, wenn der Staat es selber macht und wenn das kann, ist gut. Aber in vielen Fällen ist es eben so, dass es besser wäre für öffentlich-private Partnerschaften. Und auch dafür brauchen wir mehr Offenheit. Und da liegt noch eine Menge Potenzial in Deutschland, das eben auch zu tun.
Mir sind häufig solche Partnerschaften mit privaten Investoren in letzter Zeit im Bereich der Klärschlammverbrennung begegnet. Denn hier begibt man sich so ein bisschen auch in den Bereich der Kraftwerkstechnik. Und dort investieren in der Tat auch gerade viele größere Betreiber mit privaten, um dann beispielsweise Klärschlammmonoverbrennungsanlagen zu bauen. Etwas, was wir jetzt in der Wasserwirtschaft nicht mehr ganz so kannten, aber einen Weg, den man jetzt bestreitet, weil das natürlich immense Summen sind, die dort investiert werden. Von dem her mal schauen, ob das dann noch häufiger vorkommen wird. Herr Fratscher, zum Ende noch 3 kurze Fragen, möglichst mit einem Satz. Was sollte jede und jeder in Deutschland über Infrastruktur wissen, in einem Satz?
Infrastruktur ist Daseinsfürsorge, ist Sicherheit. Und letztlich bestimmt es den wirtschaftlichen Wohlstand der Zukunft.
Das war eingängig. Welches Missverständnis über Investitionen in Infrastruktur würden Sie gerne ausräumen?
Investitionen, Schulden für Infrastruktur sind gute Schulden. Auch wenn wir den Begriff gute Schulden, die meist sofort die Wände hochgehen, dass es sowas wie gute Schulden noch nicht geben kann. Aber das sind gute Schulden, weil sie letztlich eine Investition in die Zukunft sind, eine künftige Generation. Und wenn es gut gemacht ist, sich auch finanziell rechnen. Also es wird langfristig mehr Steuereinnahmen zurückkommen, als man ursprünglich aufbringen musste.
Das bleibt mir auf jeden Fall im Kopf. Und gibt es eine Infrastrukturinnovation, auf die Sie persönlich hoffen und sehr viel setzen?
Ich würde mir wünschen, dass die Baubranche viel produktiver wird. Wir sehen keinen Produktivitätsfortschritt in den meisten Baubranchen in den letzten 30 Jahren. Wir müssen die Kosten runterbringen und Wettbewerb und auch technologischer Fortschritt sind essentiell. Denn die große Gefahr ist, dass der Staat jetzt mehr Geld für Infrastruktur ausgibt, die Kapazitäten nicht da sind, aber alles in die Preise deshalb geht. Also Dinge werden teurer werden, ohne dass wirklich die Quantität steigt, also die Probleme gelöst werden. Und das ist meine größte Sorge für die nächsten 3 bis 5 Jahre.
Na, dann hoffen wir mal, dass wir diesen Innovationen nachkommen. Ja, Herr Fretscher, Sie haben uns heute sehr eindrucksvoll gezeigt, dass Infrastruktur mehr ist als nur Beton und Rohre. Sie ist ein Versprechen an die Zukunft, in die Zukunft. Ein Versprechen, das wir aber nur einlösen können, wenn wir heute investieren. In Bildung, in Energie, in Mobilität und nicht zuletzt in unsere wasserwirtschaftlichen Systeme. Und weil wir bei Canal Royal auch die leisen Heldinnen der Infrastruktur würdigen wollen, gibt's von uns heute ein Geschenk mit Haltung. Sie haben möglicherweise unsere Podcast-Folge noch nicht anhören können. Es ist noch keine erschienen. Aber der nächste Gast schenkt Ihnen eine Packung Klopapier von Goldeimer. Und das Ganze ist sozial produziert, ökologisch gedacht und mit einer klaren Botschaft. Auch das stille Örtchen ist ein Teil der Daseinsfürsorge. Wer über Infrastruktur spricht, sollte auch über Spülkästen, Abwasser und Menschenwürde reden dürfen. Ich habe es für Sie mit dabei.
Oh, fantastisch. Sie wollen mit mir einkaufen gehen, sehr gut.
Denn in unserer nächsten Folge bleiben wir beim Thema Wasser. Darum geht es ja in Canal Royal, aber mit einem anderen Fokus. Es geht um globale Verantwortung, innovative Ideen und die Frage, wie aus einer Krise eine Chance werden kann. Denn meine nächste Gästin kommt aus einer Organisation, die Wasser nicht nur als Ressource, sondern auch als Menschenrecht sieht. Sie bringen jede Menge Erfahrung mit, wie man mit Kreativität, Engagement und mit Haltung Veränderungen möglich macht. Seien Sie gespannt, wer es sein wird. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast Canal Royal, teilt die Folge mit euren Kolleginnen und Kollegen und lasst uns gerne eine Bewertung da. So helft ihr mir, dass Wasserfragen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, bleibt standhaft und bleibt vor allem wasserbewusst. Dankeschön. We'll be right back.